Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen.
Bennett, kennst du das? Dass, wenn man sich mit dem ESC beschäftigt, man irgendwann darauf kommt, dass Songs beim ESC gewesen sind oder Künstler, mit denen man gar nicht gerechnet hat?
Ja.
Bei Udo Jürgens und ABBA ging es mir zum Beispiel so, als ich mich intensiver mit dem ESC beschäftigt habe und dann herausgefunden habe, dass sie beide den ESC gewonnen haben, war ich relativ überrascht, muss ich sagen. Weil es waren ja so große Künstler und bei denen habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass sie beim ESC gewesen sind. War für mich eine Riesenüberraschung.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Man kennt ja diese Interpreten und Lieder irgendwie durch seine Kindheit. Die Eltern haben da viel auch Berührungspunkte mit gehabt. CDs davon gab es zu Hause. Und irgendwann erst später hat man erfahren, ach so, die gehörten auch zu der großen ESC-Bubble dazu.
Genau, und so geht es ja auch manchmal uns mit Songs im Radio, die der Autonomalverbraucher vielleicht gar nicht kennt, außerhalb des Songs, aber den Bezug zum ESC gar nicht versteht in dem Moment, weil das gar nicht so präsent ist, dass der Song, der vielleicht in Dauerschleife im Radio läuft, beim ESC war. Oder ehemalige Künstler, die beim ESC gewesen sind, gar nicht auf dem Schirm hat, dass die tatsächlich eine ESC-Background haben.
Das ging mir tatsächlich letztens so und ich erlebe diese Situation häufiger, dass ich dann im Einkaufsladen vor dem Milchregal mit den beiden Milchtüten in der Hand zu tanzen beginnen und mich die Leute fragen, warum machst du das? Und ich sage, sei mal eben leise. Das Lied war beim ESC. Und dann kommt die Frage, hä? Das war mal beim ESC?
Und das ist unser Thema auch heute. Wir beschäftigen uns mit diesen Künstlern und diesen Songs. Das war mal beim ESC oder die waren mal beim ESC.
Und haben dafür ein paar Lieder und ein paar Interpreten rausgesucht, von denen wir denken, dass es doch für den einen oder anderen verwunderlich ist, dass die mal beim Eurovision Song Contest mit einem prägnanten Lied oder als prägnanter Künstler dabei waren. Ich habe letztens so ein bisschen im Internet gesurft und rausgefunden, eine meiner Lieblingsschlagersängerinnen geht wieder auf Tour. Ich vermute, es ist die 17. Abschiedstour, deswegen habe ich mir, falls sie nicht mehr auftritt, direkt Tickets geholt. Und sie passt unheimlich gut in unser heutiges Thema, denn wir reden von Michelle.
Oh ja, diese großartige Stimme und relativ zierliche Person, ne, von der Körpergröße.
Genau, und was fällt dir als erstes zu Michelle ein?
Starke Powerballaden. Oder tanzbare Nummern, eins von beiden, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, und ich habe auch mal ein bisschen rumgefragt, in meinem Bekanntenkreis, viele sagen, die war doch bei DSDS in der Jury. Und nur wenn man ein bisschen nachhakt, hört man auf einmal, ah, weißt du noch, wer Liebe lebt. Da kommt dann der Bezug zum ESC. Ich habe sie letztens im Fernsehen gesehen und sie hat eine neue Version ihres ESC-Titels aufgelegt, Wer Liebe lebt 2022.
Und klingt es anders?
Es klingt unheimlich gut. Also ich muss dazu sagen, ich bin unheimlicher Michelle-Fan. Ich finde ja, ich mag da nicht so glatt gebügelte Schlagersängerin. So, ich mag so Sängerinnen mit Ecken und Kanten. Das ist Michelle ja definitiv.
Auf jeden Fall.
Und ich liebe sie. Und ich glaube, es ist aber bei vielen schon in Vergessenheit geraten, dass sie 2001 beim ESC war und tatsächlich für deutsche Verhältnisse total gut abgeschnitten hat. Ein 8. Platz.
Was ja heute ein Riesenerfolg für uns wäre, wenn wir 8er würden.
Richtig. Das Lied ist, glaube ich, eben noch irgendwie im Gedächtnis geblieben. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass viele sie noch mit dem ESC in Verbindung bringen, wie sie da stand auf so einer eher reduzierten kleinen Bühne. Ich glaube, so ein pinkes Kleid hatte sie an, so eine schöne Föhnfrisur und hat Deutschland dann einen 8. Platz beschert.
Ich glaube, es war auch einfach so ein Song, den man ja jedes Jahr irgendwo dabei hat. Man kam an dieser Stimme, glaube ich, auch einfach nicht vorbei.
Michelle war, glaube ich, sehr angesagt zu dieser Zeit. Für mich ist das auch nochmal ein Beweis, wie sich der Contest so im Laufe der Jahre geändert hat, dass tatsächlich ganz hochkarätige Künstler damals geschickt wurden, die ja bis heute auch noch Erfolge feiern. Das muss man Michelle ja definitiv zugutehalten. Sie wurde in der Schlagersendung vor ein paar Wochen auch noch ausgezeichnet mit etlichen goldenen Schallplatten. Das wollte ich als Fan nochmal kurz dazu sagen. und macht so mein Fan-Dasein noch ein bisschen intensiver, weil sie eine ESC-Ikone für mich ist.
ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg, über so einen langen Zeitraum wirklich auch richtig erfolgreich zu sein. Als nächstes kommen wir zu einer Künstlerin, die vielleicht vom Namen nicht mehr ganz so bekannt ist wie noch in den 2000ern. Ich spreche von Kate Ryan.
Hallo, die kennt doch jeder. Ella, Ella, die war das doch.
Genau, unter anderem war Ella Ella einer ihrer erfolgreichsten Songs.
À côté. Na, die hat doch so französische Cover gemacht.
Genau, also viele Coversongs, teilweise auch eigene Sachen. Eine Sängerin aus Belgien, die wirklich über einen gewissen Zeitraum sehr erfolgreich war. Die gar nicht so selbst im Vordergrund stand, sondern eher ihre Songs, die immer wieder sehr prägnant, sehr einprägsam auch irgendwo gewesen sind und ihr wirklich große Erfolge beschert haben über einen langen Zeitraum.
Wenn man das so sagen darf, wenn ich mich so daran erinnere, die hat meine Teenagerzeit tatsächlich auch sehr geprägt. Das muss so zu der Zeit gewesen sein. Ich bin ja sehr jung, das ist noch gar nicht so lange her, aber sie hat, so, glaube ich, eine relativ klare, aber unprägnante Stimme und hat mit Dance-Elementen die alten Lieder von früher so aufgepeppt.
Ja, genau. Und das war zu dem Zeitpunkt ja eh unheimlich angesagt, alte Nummern zu nehmen, die mit Dance-Elementen zu füllen und dann nochmal richtig zu promoten. Das war einfach sehr den Zeitgeist getroffen und das hat Kate Ryan unglaublich gut gemacht. Einbruch hat sie bei einer Karriere auch gehabt und zwar 2006. Das ist der entscheidende Punkt für uns ESC-Fans. Dort fuhr sie nämlich zum ESC und sie hatte ja europaweit, muss man ja auch wirklich sagen, nicht nur in Belgien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch in Skandinavien, zum Beispiel in Schweden besonders, wirklich, oder auch im Baltikum, auch wirklich große Erfolge. Aber es reichte damals 2006 nur für Platz 12 im Halbfinale und so verpasste die doch sehr hochgefeierte Künstlerin, die zu dem Zeitpunkt immer noch angesagt war, sogar den Einzug ins Finale beim ESC. Sehr überraschend für mich damals.
Das muss eine sehr, sehr große Niederlage gewesen sein, weil die ja echt einen Namen hatte in Europa.
Ja, genau. Und das finde ich schon sehr, sehr auffällig, dass das trotz dieses Erfolges nicht für das Finale gereicht hat. Also es war ja trotzdem noch in den Charts platziert, in ganz Europa irgendwo. Weil wenn man sich mal nur die Zahlen anguckt, heute zählen Charts ja gar nichts mehr, aber damals, zu dem Zeitpunkt 2006, waren Charts ja noch so das Nonplusultra. Wenn man sich das vorstellt, Platz 26 in Deutschland war schon nicht so toll, aber trotzdem eine ordentliche Platzierung. Dann Gold in Belgien wieder gekriegt, in der Schweiz in den Charts, in Österreich in den Charts. Alles zwar nicht so wie ihre absoluten Top-Hits, aber man würde ja denken, das müsste ja zumindest für den Einzug ins Finale reichen, dass es europaweit irgendwo bekannt war, dieser Song, dieser durchaus sehr angesagten Künstlerin. Riesenenttäuschung damals.
Ich habe auch mal ein bisschen überlegt, woran kann das denn eigentlich liegen? Die Kate Ryan hat ja oft Lieder gecovert und dann kam sie zum ESC mit dem Lied Jitador und das war eher so ein, weiß ich nicht, Schunkelschlager, vielleicht so ein bisschen Dance-Element, aber sehr abgespeckt. Und ich glaube, da hat man die Künstlerin auch gar nicht drin wiedererkannt.
Nee, es war nicht so prägnant und so modern für den damaligen Zeitpunkt, wie man sonst von ihr kannte. Und dieser Wiedererkennungseffekt, den sie ja bei vielen ihrer Cover hatte, der war einfach nicht vorhanden.
Ja, und sie hatte Erfolg halt mit Liedern, die ja wirkliche Bretter waren. Vielleicht aber auch einfach aus dem Grund, weil es sie schon mal gab, weil man sie nur noch mal bearbeiten musste. Mir fällt da gerade spontan, haben wir nicht geplant, aber auch noch jemand ein, bei dem das ähnlich war. Das war die spanische Band Las Ketchup, die ja mit diesem Ketchup-Song, diesem Übersommer-Hit, ja, Anfang der 2000er, irgendwie gefühlt in komplett Europa auf der Eins standen. Und die, fällt mir jetzt aber gerade wirklich spontan ein, die waren ja auch beim ESC mit einem, darf ich das jetzt sagen? Mit einem furchtbaren Lied. Mit einem wirklich furchtbaren Lied. Das muss man gesehen haben, um das bewerten zu können. Ich sag's nochmal, es ist ein furchtbares Lied. Also die haben auch wirklich, sind abgeschmiert wie sonst was. Und wenn man die Qualität, die man in seinem Künstlerdasein hat, gar nicht mitbringt in den ESC, dann wird man auch nicht belohnt, egal wie bekannt man ist.
Das stimmt. Und im Fall von Las Ketchup musste man ja echt sagen,
das war ein furchtbares Lied.
Dass wir von einem furchtbaren Lied sprechen, da muss ja auch schon wirklich vieles, vieles schiefgegangen sein. Also, Und so furchtbar war Kate Ryan, finde ich zum Beispiel nicht. Aber es war einfach nicht das, was sich vielleicht auch viele erwartet haben. Vielleicht viele mit einer hohen Erwartungshaltung, weil der Name bekannt war, hineingegangen. Und dann kam da einfach nichts.
Das
vergleichsweise.
Ist, ja, und das ist vielen Künstlern passiert. Mir fällt noch was ein. Wir hatten eigentlich beschlossen, das nicht zu thematisieren, aber die Band Cascada, die ja für Deutschland angetreten ist 2013, die kam ja auch mit einem relativ gut produzierten Song, der sich aber von diesem, ich weiß noch nicht mal, wie man die Musikrichtung nennt, dieses das ist doch Cascada, dieses Hardstyle.
Hardstyle-Dance-mäßig.
Ja, da kam die Band ja her. Und kam dann auch mit einem relativ glatt geleckten Song und sie so in so einem goldenen Paillettenkleid.
Es war eine sehr glatte Dance-Nummer, muss man sagen. Ich fand trotzdem, es war eine schöne Nummer. Also ich tanze immer noch, wenn es auf einer ESC-Party gespielt wird, sehr, sehr gerne zu diesem Song. Ich finde ihn wirklich auch schön. Aber es war vielleicht nicht die Erwartung, weil Cascada waren ja in Europa durchaus auch bekannt, muss man sagen. Die schließen sich ja in diese Reihe mit Kate Ryan zum Beispiel an. Ähnlich erfolgreich, auch in ganz Europa. Und dann kommt eine sehr, sehr weiche Dance-Nummer, wo man dann allerdings den Beat irgendwo komplett vermisst hat, vielleicht als Fan.
Ja, es ist, muss beim ESC ja auch alles sehr durchgeplant sein. Und man kann vielleicht auch seine spontanen Elemente, ich glaube, die Sängerin ist auf den Bühnen auch eigentlich immer sehr, sehr abgegangen und hat spontan irgendwelche Elemente eingebaut. Das, was immer so diese Prise Pep noch gegeben hat, das konnte sie dort vielleicht gar nicht so durchführen.
Weil sonst hatte diese Künstlerin ja auch wirklich sehr viel. Die konnte toll singen. Die hatte, wie du schon sagst, auch eine gewisse Spontanität auf der Bühne. Man hat eigentlich bei der Auswahl gedacht, auch wenn es knapp gewesen ist damals, glaube ich, im Vorentscheid, wenn ich mich richtig erinnere, war trotzdem irgendwo eine gute Wahl, dass das hätte funktionieren können. Aber ich glaube, verschiedene Faktoren, wie du jetzt vorhin erwähnt hast, mit dem ein bisschen andere Erwartungshaltung plus einer gewissen Ähnlichkeit zu Euphoria im Rhythmus haben damals, glaube ich, ein bisschen geschadet.
Ja, man hat auf der Bühne vielleicht nicht das bekommen, was man erwartet hat. Ich zerstöre unseren Plan total, mir fällt jetzt noch was ein, Johannes, ich hau's einfach raus. Warum hat denn die Mädchenband Tattoo, die für Russland angetreten ist, die war nämlich auch beim ESC, warum haben die nicht gewonnen, sind nur Zweiter oder Dritter geworden? Weil sie nicht geknutscht haben auf der Bühne. Aber wir haben es alle erwartet.
Ja, man hat es komplett erwartet. Heutzutage weiß man ja, dass das ein reiner PR-Gag damals war.
Was?
Ja.
Nee, ich wusste das nicht.
Heutzutage weiß man das mit.
Ach, die beiden russischen Mädchen, die waren gar nicht verliebt?
Nein.
Ach Gott.
aber es war auch riesige Ankündigung vorher. Sie hatten doch auch vibrierende Mikrofone, wenn ich mich recht erinnere. Die ja im Prinzip ein reiner PR-Gag gewesen sind, weil die halt nix damit auf der Bühne gemacht haben.
Die hatten vibrierende Mikrofone.
Ja, man weiß bis heute nicht, ob es vielleicht das einfach auch nur ein Gag jetzt war. Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. ich glaube, es war einfach eine richtig gute PR-Nummer. Und wenn man sich die Songs von Tattoo, die beiden, wo sie richtig erfolgreich mit waren, das waren ja auch ziemliche Bretter, fand ich. Rein musikalisch, es war ein bisschen anders als der Pop, der sonst zu der Zeit so war. Dann dieses Lesbische, was zu der Zeitpunkt irgendwie sehr polarisierend gewesen ist. Und ich glaube, das war dieser ausschlaggebende Punkt. Schlechterer Song plus, dass sie wirklich nicht geknutscht haben. Und das ist eigentlich traurig, dass sie deswegen nicht gewonnen haben.
Weißt du, was richtig traurig ist? Warum haben wir denn keine vibrierenden Mikrofone? Hätte ich das gewusst, bevor ich das Equipment angeschafft habe für unseren Podcast. Naja, aber bald ist ja Weihnachten. So, Johannes, jetzt habe ich es zerstört. Bei mir kam jetzt, mir fällt noch was ein.
Was fällt dir denn noch ein?
Soll ich das auch noch mal eben sagen?
Ja.
Bevor wir in unserem Plan weitergehen, DJ Bobo war auch mal beim ESC.
Oh ja, stimmt. Das war auch nicht so erfolgreich.
Ich muss das jetzt mal eben kurz aufklären. Also wir haben uns wirklich versucht, gut vorzubereiten auf diese Folge. Scheinbar haben wir jetzt aber auch wirklich die Hälfte vergessen.
Ja.
Ich wusste wirklich bis gerade selber nicht, dass DJ Bobo mal beim ESC war. Fiel mir gerade ein.
Ich glaube einfach, es gibt so vieles und das ist vielleicht der Punkt, es gibt so viele Leute, die beim ESC gewesen sind und so viele Songs, dass wenn man gut überlegt, einem immer noch mehr einfallen. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, der ganz interessant ist. Dass es relativ unerschöpflich ist. Ja, DJ Bobo, der Erfolg war auch eher mäßig, ne?
Jetzt habe ich das natürlich gar nicht nachgeguckt, wo der gelandet ist. Ist aber auch wurscht. Sollen wir in unserem Plan weitermachen?
Warte.
Johannes muss das jetzt erst nachgucken, richtig?
Ja. Also sowas lässt mir ja keine Ruhe. Das muss ich ja dann immer nochmal nachgucken, bevor ich Blödsinn erzähle. Ja, es war sogar so, dass er das Finale verpasst hat. Er wurde 20. im Halbfinale und schaffte dadurch nicht mal den Einzug ins Finale. Ein wirklich, wirklich renommierter Künstler, der auch riesige Shows und riesige Tourneen gehabt hat. Auch sympathisch, finde ich, wenn man ihn mal sieht. Hat es leider nicht geschafft. Schade.
Der ESC gibt also keine Garantie, dass man mit einer bereits existierenden Karriere auch dort Erfolg hat.
Nee, und selbst wenn man in Europa erfolgreich ist. Also nicht nur, wie wir mal erwähnt haben, in Deutschland beim ESC mit Nino De Angelo, dass man, wenn man in seinem eigenen Land bekannt ist, kann es nicht funktionieren, sondern auch, wenn man europaweit relativ erfolgreich ist. Qualität zahlt sich scheinbar beim ESC dann irgendwann auch aus. Oder, was man sagen muss, der ESC nimmt keine Rücksicht auf große Namen.
Was ich ja gut finde, weil man muss sich ja trotzdem auch Mühe geben.
Ja, die Mühe möchte ich diesen ganzen Künstlern, die wir vorhin genannt haben, auch gar nicht absprechen, muss ich sagen. Aber trotzdem, man muss, glaube ich, an dem Abend schaffen, Europa irgendwie gewisserweise auch ein bisschen zu verzaubern. Und das ist vielleicht einfach nicht gelungen, wenn man bei so großen Künstlern, erwartet man ja auch dann die großen Songs und vielleicht ist es dann manchmal doch eher die B-Seite gewesen. Ohne wem zu nahe treten zu wollen.
Ich sag dir jetzt also einen Namen von einer Künstlerin und du sagst mir, was dir dazu einfällt, ja?
Ja.
Bonnie Tyler.
Großartige Stimme, tolle Balladen und ein ganz übler ESC-Auftritt, leider. Oh ja. Also, ich hoffe, die meisten Leute haben das echt vergessen, weil sie war ja wirklich eine tolle, tolle Künstlerin.
Ich habe mich ein bisschen erkundigt wieder in meinem Umfeld und es haben nicht viele Leute mitbekommen, dass Bonnie Tyler beim ESC war. Das ist auch noch gar nicht so lange her. 2013 ist das gewesen.
Das ist gut so, dass das kaum mehr jemand weiß.
Ja. Also mir fällt bei Bonnie Tyler noch ein Turn Around. Das ist aktuell, glaube ich, ein TikTok-Hit. Mir fällt dazu ein, dass es eine Frau mit einer Reibeisenstimme, die eine Weltkarriere hingelegt hat.
Mhm.
Und wie gesagt, es ist, glaube ich, nicht so vielen Menschen bekannt, dass sie 2013 beim ESC in Malmö damals 19. geworden ist.
Ja, das ist wirklich nicht der Erfolg, den man sich vielleicht versprochen hat von ihr. Aber wie gerade schon genannt, großer Künstler, erwartet man Großes und dann kommt halt nicht so viel.
Ich weiß noch, sie war ganz groß angekündigt vom Vereinigten Königreich und stand dann da auf der Bühne und hat auch wirklich ganz süß performt, aber so die Power von damals war halt nicht mehr da, kann man ihr ja noch nicht mal verübeln. Also die Frau ist auch älter geworden und die Reibeisenstimme war noch da, aber ich glaube, das hat auch nicht so zum Lied gepasst und irgendwie, sie war definitiv kein Highlight der Sendung.
Nee, es war ja natürlich auch irgendwo ein starker Jahrgang, darf man auch nicht verkennen. Aber es wäre auch in vielen anderen Jahrgängen jetzt nicht durch die Decke gegangen.
Was ja irgendwie auch ein bisschen traurig ist, wo ich mir denke, hätte sie es nicht gemacht, wäre sie vielleicht noch ein bisschen mehr Ikone geblieben, als sich nochmal zu präsentieren, sodass dass es vielleicht jetzt nicht mehr so zeitgemäß war, was sie da gemacht hat. Ich weiß nicht, was sie geritten hat.
Ja, vielleicht das Geld, wer weiß. Oder vielleicht doch die Hoffnung auf ein Comeback. Bei anderen hat es ja im Vereinigten Königreich ganz gut funktioniert, wenn man jetzt zum Beispiel von der Band Blue spricht, die auch beim ESC gewesen sind. Die wurden immerhin 11. in Düsseldorf 2011. Die haben damit nochmal ihre Karriere, die eigentlich relativ beendet schien, nochmal wirklich hochgepusht und waren dann noch ein paar Jahre wieder erfolgreich.
Und wenn ich mich zurückerinnere, dann haben sie doch auch ein Lied gebracht, was so dem Standard, was der Qualität von einem normalen Blue-Album von der Diskografie auch entsprach.
Genau, also das war das, was man von Blue erwarten konnte. Eine solide Popnummer, die mit ihren Tanzschritten dann auch irgendwo zu verkaufen war. Also das war das, wenn ich den Namen Blue gehört habe und sie sind mit dem Song angetreten, konnte ich davon ausgehen, dass das kommt. Und da war man dann nicht enttäuscht.
Genau, ich habe was erwartet, das ist passiert und das wurde auch honoriert mit einem für England ja natürlich total guten Ergebnis.
Ja, muss man ja immer in Relation setzen. 11. Platz ist für England wirklich, wirklich gut. Wenn sie nächstes Jahr 11. würden, ich glaube, sie würden es jetzt schon unterschreiben.
Oh ja.
Man darf ja bei dem Song I Can, hieß er damals, auch nicht verkennen. Das war wieder Top 10 in Deutschland. Das war Top 10 in Österreich, es war Top 10 in der Schweiz. In UK ging es nochmal unter die Top 20 mit dem Single. Also das war wirklich nochmal ein Aufbäumen der Band. Richtig cool war der Auftritt. Also mich hat damals gefreut, dass Blue dabei gewesen sind. Dann gibt es natürlich auch noch die Songs, die es gar nicht bis zum ESC geschafft haben. Beziehungsweise die Künstler. Ganz, ganz prägnant fällt mir da 2004 Germany 12 Points ein. Ein Vorentscheid aus Deutschland, der wirklich von der Qualität des Vorentscheides in Deutschland seinesgleichen für mich immer noch sucht. Und ich mir wünschen würde, dass es wieder in diese Richtung ging. Ich lese nur mal unter anderem Namen, die dabei waren, vor. Die damalige Popstars-Band Overground war dabei, die noch relativ populär war.
Ich liebe Overground.
Die Westbam war dabei, zusammen mit Afrika Islam, die einen Song gehabt haben. Westbam war damals ja auch noch relativ bekannt.
Ja.
Dann unter anderem die damals großartige Band Mia.
Ja.
Mit ihrem Song Hungriges Herz. Ich hab's geliebt. Ich hatte es nur gehofft, dass sie fahren, auch wenn es für mich klar war, dass sie nicht fahren.
Ja, aber stell dir mal vor, Hungriges Herz wäre beim ESC gewesen.
Oh, ich hab diesen Song geliebt.
Ja.
Scooter waren dabei, eine wirklich in ganz Europa erfolgreiche Band, die auch keinen schlechten Song hatten dafür. Also die sind, glaube ich, Zweiter geworden. Die hätten damit beim ESC auch eine gute Chance gehabt, unter die Top 10 zu kommen. Es war aber der von Stefan Raab gecastete Mats Mutzke mit seinem I Can't Wait Until Tonight dabei, der ja auch unter die Top 10 dann beim ESC ging und natürlich den deutschen Vorentscheid, ich glaube wahrscheinlich wegen der Promo von Stefan Raab, auch gewann.
Ach so, wir sprechen von dem Jahr, in dem Max Mutzke von 100% der Stimmen 120% im Vorentscheid bekommen hat.
Gefühlt schon, trotz dieser gigantischen Konkurrenz. Moderiert wurde es von, damals von Jörg Pilawa, der für die sehr seriösere Variante vom ESC sprach, zusammen mit der großartigen Sarah Kuttner, die ich total toll fand zu dem Zeitpunkt. Das war ein super Moderatoren-Duo, weil es diese Mischung aus Seriosität und Auflockerung hatte. Ich mochte es unheimlich gerne. Ich habe diesen Vorentscheid geliebt. Auch unter anderem in deutschen Vorentscheiden, um das nur mal zu erwähnen, richtig groß wurde dort übrigens auch, in einem anderen Jahr natürlich, die Band Rosenstolz, die einer breiteren Masse an Publikum dort erst richtig bekannt wurde. Interessant, ne?
Ja, das war, glaube ich, etwas früher. Mussten die sich nicht gegen Gildo Horn damals geschlagen geben?
Ja, das war 98, meine ich. Gegen Gildo Horn haben sie zwar relativ deutlich verloren, aber trotzdem war das ein Beginn einer größeren Masse an Zuschauern bekannt zu werden und irgendwo auch einen größeren Erfolg zu bekommen. Schön damals, diese Geschichte.
Und ein zweiter Platz ist ja durchaus ein Erfolg und auch eine schöne Vorstellung, dass diese große Band doch auch vorhatte, Deutschland beim ESC zu vertreten.
Richtig klasse, ne? In Schweden gibt es auch so einen Fall einer Band, die sehr, sehr bekannt gewesen ist. Und zwar Alcazar.
Oh, ich liebe Alcazar. Die waren Anfang der 2000er ja auch mit 1, 2, 3 Liedern erfolgreich in Europa. Und
Crying at the Discotheque.
Ja.
Da, da, da. So eine Art.
Ja, ich habe es geliebt. Ich liebe es immer noch. Und es ist eine Kultband in Schweden. Die haben tatsächlich auch, glaube ich, noch bis zum Jahr 2018 existiert und waren beim Vorentscheid in Schweden etliche Male dabei und haben auch relativ gut abgeschnitten. Also wir sind im Jahr 2003 und im Jahr 2014, weiß ich es auf jeden Fall, knapp an einer Teilnahme Alcazars vorbeigeschrammt, was ich sehr schade finde, weil die ja einen Disco-Kracher nach dem nächsten bringen. Ich hätte es sehr gefeiert und bin definitiv für ein Comeback Alcazars in den nächsten Jahren und in dem Bezug natürlich auch sehr an einer ESC-Teilnahme interessiert.
Ja, wäre sehr schön, wenn sie nochmal einen Vorentscheid nach Schweden gehen würden. Die hatten auch wirklich richtig schön tanzbare Nummern. Schade, dass es nicht geklappt hat.
Trotzdem haben sie es versucht und das weiß eben auch nicht jeder, dass diese Band halt sehr ESC-affin ist und durchaus den Willen gehabt hätte, Schweden beim ESC zu vertreten.
Jetzt kommen wir nochmal zu drei Radiosongs, die ich relativ häufig im Radio höre, sehr prägnant finde, wo man aber vielleicht den Künstler gar nicht so kennt und schon gar nicht, dass die beim ESC gewesen sind. Ich spreche unter anderem von dem Schweden Franz.
If I were sorry,
Du, 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 du,
I'd give you all the glory.
Du,
Das kennt
du,
doch
du, du, du.
irgendwie jeder, oder? Obwohl man gar nicht weiß, es ist ein ESC-Lied.
Ja, ist wirklich sehr, sehr bekannt. Absoluter Radiosong.
Ja, so ein kleiner monotoner Song, der aber total radiotauglich ist und, glaube ich, im Nachhinein mehr Erfolg hatte als dann beim ESC.
Genau. Obwohl, der war auch irgendwie Fünfter oder sowas, ne? Als nächstes fällt mir dann der Song ein, riesiger Sommerhit damals gewesen. Jesse Matador mit Alle Ola Ole.
Alle, 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 ola, ole, alle, 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 ola,
Ole, ole.
ole. Das klingt für mich irgendwie so nach Fußball.
Ja, irgendwie schon, ne?
Irgendwie so ein, könnte auch so ein brasilianischer Fußballsong sein.
Ja, stimmt.
Ist es wirklich ein Fußballhit?
Ja. Es war nämlich so, dass das 2010 nämlich auch zur Promotion für die Fußballweltmeisterschaft 2010 eingesetzt worden ist. Deswegen kommt es dir vielleicht bekannt vor, dass es beim Fußball gespielt worden
Ach
ist.
so, dann habe ich mir das gar nicht ausgedacht.
Nee.
Okay. Dann
Tut.
war es wirklich so. Aber den könntest du auch irgendwie in so einer Masse von Menschen an der Bushaltestelle ansingen, glaube ich, und dann könnten viele mitsingen, ohne die Information, war mal beim ESC und ist wievielter geworden, weiß man nicht.
Am Endeffekt sprang für diesen absoluten Sommerhit nur ein 12. Platz heraus. Sprechen wir von einem Song, der 1962 noch beim ESC gewesen ist und der über 1 Million Mal verkauft worden ist. Damals hat es für Platz 6 von 16 gereicht und ich spreche hier von Zwei kleine Italiener.
Ah.
Ja. Sehr, sehr prägnant. Habe ich auch damals nicht gewusst, dass es beim ESC gewesen ist, tatsächlich. Aber diesen Song kannte jeder trotzdem.
Den kennt auch noch jeder, oder?
Ich glaube schon. Irgendwann gehört hat ihn jeder mal.
Und der ist cool. Und der ist vom ESC. Und den kennt jeder.
Es ist schon sehr prägnant.
Der war damals auf einer Gassenhauer-CD, die wir zu Hause hatten. Die war so gelb. Und da war das Lied Nummer 3.
Das sind auch so Erinnerungen, die man dann hat, ne?
Ja, vergesse ich nicht. Eine Reise in den Süden. Sehr schön. Aber kommen wir zu dem letzten Titel, den wir heute noch besprechen wollen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es eigentlich der prägnanteste Titel ist, zumindest der prägnanteste Titel, von dem man nicht weiß, dass der seinen Ursprung beim ESC hat.
Volare.
Oh. Man kennt es ja vielleicht auch eher als Finale. Oh, denn das Lied ist von 1958, also aus den blutigen Anfängen des ESC und wurde damals veröffentlicht unter dem Titel, jetzt muss ich meinen schlauen Zettel holen, Nel Blu dipinto di blu. Auf Deutsch übersetzt in blau gemaltes Blau, also es hieß damals noch gar nicht Volare. Gewann den Vorentscheid in Italien und machte dann den dritten Platz beim ESC 1958.
Wo man sich dann auch irgendwo fragen kann, wieso das Lied nicht gewonnen hat, weil es ja so eingängig ist.
Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, was ich recherchiert habe, nämlich dass der Sänger Domenico Modugno mit diesem Hit tatsächlich erst nach dem ESC ein Welthit landete, nämlich nachdem der auch in Amerika veröffentlicht wurde. Und er bekam für diesen Titel tatsächlich auch einen Grammy.
Auch ein Riesenerfolg.
Total. Und danach wurde das Lied oft gecovert. Ich glaube, die Version, die man vielleicht heutzutage kennt, die ist dann gar nicht mehr von dem ursprünglichen Interpreten, sondern es wurde wirklich 10-fach, 20-fach gecovert und jeder. So habe ich es zumindest gelesen, jeder italienische Künstler, der was auf sich hält, hat dieses Lied in seinem Repertoire.
Ja, da bin ich aber schon sehr gespannt. Wäre ja mal was für den ESC 2022. Vielleicht als Pausenakt. Mit Måneskin.
Måneskin mit Volare.
Das wäre doch mal was.
Das könnten wir uns wünschen, oder?
Ja.
Ja. Von den Gewinnern vorgetragen. Obwohl dieses Lied tatsächlich auch ein Beweis dafür ist, dass man für den großen Erfolg den ESC gar nicht gewinnen muss.
Bernhard, ich glaube, wir könnten noch ganz schön lange weitermachen, aber wir müssen so langsam zum Ende kommen.
Ja, mir fallen auch noch etliche Sachen ein, aber ich halte einfach meinen Mund, weil ist auch genug gewesen, oder?
Ich glaube auch.
Was hältst du eigentlich davon, wenn wir einfach alle Titel, die wir heute besprochen haben, in unsere Spotify-Liste packen? Weil ich glaube, wenn doch nochmal ein Lockdown ansteht in der nächsten Zeit, dann hat man wenigstens genug zum Hören.
Ich glaube auch, das klingt gut.
Wir wollen es unseren Hörern ja auch nett machen.
Schaut euch die Spotify-Liste an, nehmt sie euch vielleicht auch dazu nochmal, wenn ihr die Folge hört. Dann könnt ihr direkt in jeden Song nochmal reinschalten und vielleicht kommt dann die Erinnerung, die Stimme ist es oder der Song.
Habt ihr vielleicht auch irgend noch ein Lied im Kopf, wo man denkt, das war mal beim ESC, aber das weiß keiner, ihr dürft es uns gerne zukommen lassen. Schreibt uns doch, wir sind zu finden auf Instagram,
auf YouTube
und auf Facebook.
Und ich würde einfach mal sagen, bis dahin.
Auf Wiederhören. Thank you.